Ich bin im Gespräch mit Dr. Beatrice Wagner. Wir haben nun im ersten und zweiten Teil über jetzt bist du Frau Doktor, sehr gut. Also jetzt sieht man die Sexual- und Paartherapeutin erst richtig. Wir haben über die Probleme der Paare gesprochen, wir haben über die Probleme der Singles gesprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über die Probleme des Einzelnen sprechen innerhalb der Sexualität und die gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Voraussetzungen haben. Lass uns doch mal schnell über äußere Einflüsse zunächst sprechen. Äußere Einflüsse, damit meine ich Elternhaus, Schule, Universität. Mhm. Wie sehr prägen diese Faktoren unser frühkindliches, pubertierendes, erwachsenes Sexualverhalten?
Ja, das wird, was einem die Eltern vormachen und wie man groß wird, das kann man leider nie abschütteln. Also es muss ja nicht immer leider sein, aber jetzt da zu mir die Paare, die Menschen mit Problemen kommen, ist da leider oft auch was Entsprechendes dahinter. Also sei es, wenn im Elternhaus gar nicht über Sex geredet worden ist, dann ist es natürlich für ein Kind das auch schwierig, da unbefangen damit umzugehen. Oder wenn das gar verteufelt worden ist, das ist Teufelszeug, das ist Sünde und so. Das, natürlich bekommt das Kind das mit.
Also ja, vor allem, wenn das Kind irgendwann mal weiß, wie es entstanden ist, aber weiß, dass es Teufelszeug ist, dann fragt sich ihr Kind, haben dann meine Eltern Teufelszeug begangen?
Ja, das mag man sich aber den Eltern gar nicht so vorstellen.
Ja, das ist ja immer die größte Schwierigkeit.
Das ist Tabu, das geht da schon auch.
Die eigene Entstehung kann sich niemand so recht vorstellen.
Ich habe mir jahrelang immer vorgestellt, meine Eltern haben das also nie gemacht. Ich habe immer so ein wenn ich es mir schon mal vorstellen musste, so in der Schule mit der Aufklärung, dachte ich, da war es sicher ein klinisch weiß gekacheltes Badezimmer, weiße Fliesen, weiße Wände, weiße Decke. Und da fand das dann irgendwie statt, diese Begegnung. Kurz,
und dann 9 Monate später kam Beatrice Wagner auf die Welt. Nun sind diese Schulen ja teilweise konfessionell geprägt, politisch geprägt, was auch immer, auch Universitäten, also alles, was auf uns Einfluss nimmt, Kirche. Es gibt mit Sicherheit niemanden, die uns zur Leiblichkeit erziehen,
sage ich mal. Es fehlt.
Also, ist das Christentum? Ja. Ist das die Entwicklung der Welt? Ist das die Konsumgesellschaft? Warum?
Also wir sind jetzt beim philosophischen Part angelangt.
Ja, more or less. Nicht nur, das kann schon auch konkret sein.
Ja, also die,
die Einflüsse auf das gesellschaftspolitische, die Einflüsse, die Leibfeindlichkeit, in der wir aufwachsen,
weil polynesische. Mit der Kirche, da wollte ich was sagen, genau. Das natürlich werden wir in eine Kultur hineingeboren. Ja. Ich merke das auch immer ganz deutlich, wenn jemand aus der ehemaligen DDR kommt. Die wo FKK sehr viel normaler war und die auch in der Familie einfach so nackt da umhergelaufen sind, dann gehen ganz anders um als jetzt hier die höhere Pastorentochter. Ja. Und wenn zwei zusammenfinden, ist es dann ziemlich lustig. Ja. Warum machen die das? Also die Kirche weiß natürlich auch, wie es geht. Ja. Das ist, ich habe mir wirklich auch überlegt, warum hat die Kirche so einen leibesfeindlichen Katechismus aufgestellt? Und man hat natürlich die Menschen damit unter Kontrolle.
Klar.
Wenn das so aus einem hervorbricht, wenn die Kinder so dann wenn man in die Pubertät kommt, man merkt, da passiert irgendwas, es verändert sich, es macht einem ja auch erstmal Angst und erwacht ein Verlangen, ich kann das überhaupt nicht einordnen. Und dann gibt jemand die Antwort, und das ist die Kirche. Dann hat man den aber am Wickel. Genau. Man sagt, ja, das darfst du nicht. Du musst jetzt dafür 5 Vater unser beten und das und das und das machen. Das heißt, diese Schäfchen, die hat man schon mal im Beichtstuhl und dann auch in der Kirche.
Das ist nicht nur das Christentum, es sind ja die anderen Religionen auch. Ja, jede Religion möchte die Schäflein in Anführungszeichen kontrollieren.
Und man kann das mit dem, weil man kommt der Sexualität ja nicht aus, die erwacht ja. Mhm. Und dann als Kirche die richtigen Antworten gibt. Ich habe wirklich lange überlegt, was hat die Kirche nur dagegen? Und das ist für mich eine Machtfrage.
Die Kirche, der Staat übrigens auch, jeder Staat kontrolliert die Sexualität seiner Bürger. Noch vor 30 Jahren, 40 Jahren gab es den Paragraph 175. Das war der homosexuellen Paragraph.
Ach, der war das. Ja.
Also Homosexualität war bei Strafe verboten. In Brunei ist sie jetzt bei Todesstrafe eingeführt worden, jetzt. Also wir schreiben 2019.
Ganz, ganz furchtbar, das ist unvorstellbar.
So, immer, überall versucht der Staat, die Sexualität seiner Untertanen, Anführungszeichen, zu kontrollieren. Warum? Also meine Antwort darauf ist, weil die Sexualität eben das Anarchischste überhaupt ist, das Wildeste, der totale Urtrieb. Der ist natürlich bei uns jetzt ziemlich kontrolliert schon worden. Jetzt sind wir eben wieder bei Freud. Mhm. Am Anfang haben wir ja davon gesprochen, Sublimation. Das ist dann auch im Interesse des Staates. Wobei das Perverse daran ist ja, und das ist wirklich pervers, der Staat besteht ja aus Menschen, die eigentlich dasselbe Problem hätten oder haben, die also auch wiederum sozusagen ihre Sexualität letztlich beraubt wurden, ihrer erfüllenden Sexualität.
Die geben das dann ja. weiter, ja.
Triebverzicht. Also
es gab auch den Kuppelei-Paragraph.
Genau,
und da gibt es diese wirklich schöne Geschichte von Oswald Kolle, also an die Jüngeren unter uns. Oswald Kolle war der Sexualaufklärer in den 68ern. Der hat die Sexualität sprechbar gemacht. Er hat es so gemacht, dass man es versteht. Ja. Und hat diese Bücher, die alles verklausuliert war, einfach mal übersetzt.
Du hast ja mit ihm zusammengearbeitet.
Ja, wir haben ein Buch zusammengeschrieben und er hat mal, wir waren in seinen letzten Jahren, wir waren befreundet und er hat quasi so gesagt, ich soll sein Erbe so weitertragen, das heißt aufklären und ich bemühe mich, das Erbe anzunehmen. Ja, ja, genau. Ja. Und er, als er seine Frau Margit geheiratet hat, dann sind sie in Richtung Wiesbaden, sind in ein Hotel gefahren und wollten jetzt die erste erlaubte Nacht zusammen verbringen. Nein, sie hatten aber den Eheschein vergessen.
Oha. Ja.
Die eine Person musste unten im Erdgeschoss schlafen, die andere ganz oben im 5. Stock.
Das ist so. Und das ist gar nicht lange her.
Und sonst hätte nämlich der Hotelbesitzer, egal wie der zur Sexualität stand, man hätte ihn ins Gefängnis bringen können wegen dieses Kuppelei-Paragrafen.
Können sich heute, also diese Errungenschaften, die wir durchaus auch den 68ern zu verdanken haben, ich bin ja sozusagen Post-68er, auch dass Katholiken Protestanten heiraten können, so, das war vor 50 Jahren unfassbar kompliziert und schwierig. Und wieder hier der Staat, die Schule, was auch immer, die Institutionen zwingen uns zum Triebverzicht. Wir nehmen das dankbar an in der Konsumgesellschaft. Dieser Triebverzicht fördert aber nach Freud die Kultur. Also keine Kultur ohne Triebverzicht. Das heißt, wenn wir so lieben würden, wie die Natur uns zu lieben treibt, gäbe es keine Oper, sagen wir mal so. Die sich also dann aber wiederum mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, aber sehe ich jetzt nicht so negativ. Also ich kann ja jetzt, das gilt nicht nur für die Sexualität. Ich kann ja nur, weil der sich da vordrängelt da an der Kasse, kann ich dem jetzt ja nicht einfach mit meiner Einkaufstüte eins überziehen, obwohl ich das vielleicht gerade machen will. Ja. Das ist ja so passiert, das sind ja die Säulen unserer Gesellschaft, dass wir uns zurückhalten. Und ich finde, das ist auch, wenn wir jetzt wieder zur Paarbeziehung kommen, das ist schon auch etwas, was in einer Paarbeziehung wesentlich ist. Ich muss dem anderen nicht alles an den Kopf knallen, weil ich jetzt einen schlechten Tag hatte. Da ist der andere nicht mein Blitzableiter. Das muss ich mit mir machen, obwohl mir das vielleicht jetzt gerade Spaß machen würde, ihn anzumeckern, aber dafür ist der andere einfach nicht da. Ja. Und man muss auch nicht zu jeder Sekunde Sex haben, wo man vielleicht gerade Sex haben will. Das würde ja tatsächlich zu Lasten von anderen Sachen gehen. Ja, unser Gespräch, was weiß ich, was wir jetzt vielleicht sonst eventuell sonstige Dinge tun würden. Ja, mit wem auch immer.
Kochen.
Ja, wenn wir jetzt auch allem Kultur nachgehen würde, würde jetzt so ein Gespräch auch nicht möglich sein. Oder man könnte kein Buch lesen und keine Oper komponieren. Ja, ja. Also der Triebverzicht oder das Aufschieben finde ich jetzt nicht per
se schlecht. Sublimation, wie es so schön heißt.
Also, Sublimation heißt ja dann, dass man das sich gar nicht mehr gönnt. Ja. Dass man dann das komplett umwandelt und komplett veredelt.
Du sagst das richtige Wort, veredelt. Nicht? Also es wird uns vorgemacht, Sex ist primitiv, simpel, dumm. Der edle Mensch verzichtet darauf.
Aber ich sage dir jetzt mal was. Hör vor, jetzt, mein Partner ist nicht da. Ich wünsche ihn mir herbei und ich schreibe jetzt ein Liebesgedicht. Habe ich sublimiert. Und ist vielleicht ein ganz oder ein super Liebesbrief geschrieben. Es ist dann doch auch was Schönes.
Aber immerhin hast du das getan, genau. Ja, da kommt jetzt eben Liebe und Sex zusammen. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Es gibt ein Theaterstück, das heißt No Sex, eines japanischen Regisseurs. Ich habe seinen Namen vergessen. Das ist geradezu erschreckend. Man sieht vier jugendliche Männer.
Die in Japan. Ja. Nein, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja.
Also die erwachen gerade, ne? Frühlingserwachen bei ihnen. Und sie können mit diesen Gefühlen nicht umgehen. Die Gesellschaft hilft ihnen nicht. Sie nennen den Geschlechtsverkehr Intertreatment. Was eine ganz interessante Formulierung ist, sprechen dann immer vom Cluster des anderen Geschlechts. Ja. Und finden sich überhaupt nicht zurecht. Und es ist eine Kälte, ja, die so grauenhaft ist, innerhalb dieser japanischen Gesellschaft. Wir sind auf dem Weg dahin.
Ja.
Eine Leistungsgesellschaft, eine Konsumgesellschaft. Die älteren Paare in Japan haben kein Interesse am Sex, weil sie finden, dass es viel schöner ist, für die Firma zu arbeiten. Denn dann kann man sich auch wieder was leisten. Unfassbar, ne? Was passiert da gesellschaftlich?
Dafür gibt es ein Gewerbe, das in Japan blüht und gedeiht.
Die Love-Hotels.
Die Love-Hotels. Die Love-Hotels und der Roboter-Sex.
Erzähl, was also passiert da?
Da werden Roboter, die kriegen immer mehr menschenähnliche Eigenschaften bis hin, also zur Haut, können halbwegs intelligent reden, also so zumindest so, wie geht's dir, Darling, oder sowas. Ja gut, ja, wollen wir Sex? Ja, so Minimaldialoge kann man mit denen machen und man kann die sich nach eigenen Wünschen gestalten und die Geschlechtsorgane sind auch so, wie man sich das wünscht und Auftrag gibt. Und da sind die Japaner derzeit schon führend. Also die erste Messe, von der ich davor gehört habe, also da kommen gerade die Innovationen her. Ist natürlich eine Antwort darauf, wenn man nur arbeitet für die Firma und arbeitet, weil es die Gesellschaft erwartet, dann wir sind auf dem Weg dahin, hast du völlig recht. Da ist keine Zeit mehr für lange Begegnungen und für romantische Abende unter Kastanienalleen oder.
Würde das die Probleme zwischen den Menschen lösen? Würdest du dann arbeitslos werden, wenn es sowas gibt?
Das ist total schwierig, das vorzustellen. Also ich glaube, dass man auch so eine Roboterpuppe irgendwann lieben kann. Also nicht so lieben wie nicht so lieben mit, man bekommt natürlich nichts zurück, aber irgendwie kann man sich das vielleicht vorstellen, dass man was zurückbekommt. Ich denke dran, also wir sind schon sehr, ob das mich arbeitslos macht, ja, nein, es verlagert sich, glaube ich.
Vielleicht haben die Roboter dann auch Gefühle und verlieben sich ineinander.
Kann sein, aber ich kann mir der kann so, ja, das wäre lustig.
Kannst du zusätzlich anbieten, auch für Roboter.
Man kann ihn ja so programmieren, dass der vielleicht auch ein paar Fehler hat. Und dann denkt man, der hat ja doch menschliche Züge, weil er ist ja nicht ganz perfekt. Und es gibt doch den Josef Weizenbaum, der hat so ein Computerprogramm geschrieben, damals also künstliche Intelligenz noch ganz in den Kinderschuhen steckte. Und das Computerprogramm heißt Eliza. Und er hat aus den Fragen, die gute Psychoanalytiker stellen, hat er das einfach so zusammengesammelt und der Computer, der konnte an den Antworten das irgendwie so zusammenrechnen und dann geschickte Fragen wieder stellen. Also er fragte erstmal so ganz herkömmlich, musste was erzählen und dann hat er Kombinationen gemacht, die ich vielleicht vorher vom Vater erzählt habe und dann von Versagensängsten und dann sagt er, hat dein Vater dir, hat er immer gewollt, dass du gute Leistung bringst. Es war ganz, ganz simpel, ja. Also ich konnte es nicht programmieren, aber für jemanden, der programmiert, die Sekretärinnen waren da nicht wegzukriegen, die er da hingeschickt hat, damit man Eliza mal ausprobiert. Er hat gesagt, Josef, geh raus, ich muss jetzt hier mit Eliza reden. Das heißt, der menschliche Geist, also die Sehnsucht vielleicht nach einem Gegenüber ist so groß, dass man vielleicht in einen Eliza, man hörte ihn auch nicht, man sah das nur, da so viel hineininterpretiert. Und diese Puppen, die sind ja jetzt noch viel besser. Das ist, die Probleme löst nicht. Ich finde die Vorstellung, also dass wir uns nicht falsch verstehen, ich finde die Vorstellung ganz, ganz schlimm. Aber
ich versuche mal nicht zu werten, ist das die Sehnsucht des Menschen nach Perfektion? Ist es die Sehnsucht des Menschen nach Zukunft? Ist es das Ende der Menschheit? Weil
naja, reproduzieren werden wir uns immer.
Zusammen. Ja gut, das kann man über Samenbanken tun.
Ich sag dir was das mit sich bringt. Das ist das Ende der Empathie.
Genau.
Der mitfühlenden Empathie, nicht der antisozialen Empathie.
Ja, ja.
Die antisoziale Empathie, die wird sicher steigen. Das glaube ich, also dem anderen. Aber dieses Mitfühlende, weil der andere, der korrigiert mich ja dann gar nicht mehr. Den programmiere ich ja so, wie er will. Ich bin der Mittelpunkt. Da haben wir ganz, 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 ganz viele Individualisten. Und ich glaube, das Gesellschaftliche, die Fähigkeit des Zusammenhalts, das wird ausbrechen. Ich sehe das, ich werte das schon aus dem Grunde.
Ein spannender Gedanke, Beatrice. Weil das heißt, wenn die Sexualität auf diesem Niveau wegfällt, also auf dem Zwischenmenschlichen, da stimmt dann das Wort Intertreatment vielleicht doch wieder, und auf dem empathischen Weg wegfällt, nur noch mit Robotern vollzogen wird, dann ist auch der Schritt dazu, dass wir uns gegenseitig auch einfach töten, weil derjenige einfach nicht tauglich ist für die Gesellschaft oder für die Entwicklung oder für den Konsum, dann brauchen wir ihn auch nicht mehr, dann wird er eben abgeschafft. Also wir machen jetzt Science-Fiction-Szenarien,
ja,
die natürlich schrecklich sind.
Ja, das habe ich mir auch schon sowas überlegt.
Aber das kann in 100 Jahren natürlich der Fall sein. Ja, deshalb,
oder früher schon.
Glaube ich, müssen wir doch zurückkommen zu Sundays for Sex. Hashtag Sundays for Sex.
Auf jeden Fall, da sagt einem der andere schon die Meinung. Ja. Und das ist die, wenn man jetzt China sieht, die Gesichtserkennung und die Überwachung, das läuft ja dann auch, wenn, nehmen wir an, ein Staat will trotzdem seine jetzt individualisierte Bürger da unter, Bürger sind es ja dann gar nicht mehr. Ja,
Subjekte.
Ja,
Objekte.
Objekte da in den Griff kriegen, dann läuft das natürlich nur noch mit diesen Überwachungen. Mhm. Aber was hat das dann noch mit der Würde des Menschen zu tun? Wo kann ich mich denn dann entfalten? Und wo sagst du mir, wo zeigst du mir deine Grenzen? Also ich finde,
das ist ja eben nochmals das
funktionieren
Perverse.
Funktionieren könnte es.
Wenn aber wir sagen, der Staat, das stimmt, aber der Staat besteht aus Menschen.
So. Und vielleicht gibt es den Staat so gar nicht mehr. Vielleicht gibt es dann einfach nur noch so, was ich, so diese einflussreichen Firmen. Vielleicht ist das eine,
aber die Facebook-Staat.
Ja, oder Algorithmen. Ja. Der Facebook-Algorithmus, der die einen Menschen kontrolliert und was
aber
weiß
auch
ich.
Der Algorithmus wird von Menschen programmiert. Jetzt kommt natürlich die tolle Frage: Warum machen die Menschen das? Um für das andere Geschlecht attraktiv zu sein? Sagen sie, ich bin der super.
Wir gehen jetzt wieder zurück zu den Basics.
Genau. Jetzt müssen wir die Brücke schlagen, wieder zurück und eine Lanze für eine natürliche Sexualität. Weil
ja.
Sonst ist es ja in der Tat erschreckend. Dann können wir gleich aufhören.
Ja, ja. Da kann man jetzt vielleicht auch nur damit, wer das nie erlebt hat, wie schön es ist, wenn man liebt. Und wenn man, gerade wenn man auch geliebt wird und man kann es nicht beeinflussen, dass der andere bringt einem seine Liebe freiwillig entgegen. Ich habe kein Recht, ich kann nichts einfordern und trotzdem tut er das. Und dieses Geschenk, das ist, glaube ich, so schön, deswegen gibt es ja so Millionen von Liebesgedichten, das kann man einfach nicht beschreiben. Und das ist natürlich ein sehr schönes Plädoyer wieder für Liebesbriefe, Liebes-E-Mails, Liebesbegegnungen.
Beatrice, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. Ich glaube, das ist genau der Weg, den wir beschreiten wollen. Auch mit unserer Plattform wollen wir ja dazu beitragen, dass sowas funktioniert und wir nicht in den Abgründen der grausigen Zukunft landen. Wir werden weitersprechen hier zu diesem Thema. Danke dir. Es war sehr,
sehr gerne.
Sehr aufklärend im doppelten Sinne. Also freu dich, behalte dir deine glänzenden Augen bei und ich freue mich, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen.